Liebe Gemeinde, als ich vor 18 Jahren mit Freunden im Urlaub in der Toskana war, da haben wir natürlich auch Florenz besucht. Das war der 11. September 2001, deshalb habe ich das Datum auch noch ganz genau in Erinnerung. Meine Freunde haben sich in dieser Zeit gerne darüber lustig gemacht, dass ich mit voller Begeisterung mich morgens, wenn alle noch schlafen, hinsetze, mir eine Tasse Kaffee mache und ein theologisches Buch lese. Also ich hatte gerade das Studium abgeschlossen, die waren so im letzten Jahr und da konnten die diese Begeisterung so gar nicht nachvollziehen und sie haben sich da immer wieder gerne drüber lustig gemacht und hatten wenig Verständnis dafür. In Florenz haben wir uns dann mit einer befreundeten Familie getroffen. Der Vater der Familie, der ist auch so ein begeisterter Theologe. Also wir haben da so was gemeinsam, wir haben da gemeinsames Herz für. Und dann hatten wir die dumme Idee gehabt, dass wir uns an diesem Morgen in Florenz vor dem Dom, zwischen Dom und Baptisterium treffen könnten. Ja, diese Idee hatten auch 2000, 3000 andere Menschen gehabt außer uns und wir merkten, das war keine so gute Idee. Also habe ich das theologische Buch, was ich gerade lese, aus der Tasche genommen, weil ich wusste, der Freund liest das auch gerne. Und während andere ihre Regenschirme in die Luft strecken oder Kuscheltiere oder irgendwelche sonstige Souvenire, um sich zu finden, um nicht verloren zu gehen, wollte ich dieses Buch in die Luft strecken. Dazu kam es aber nicht. Ich hatte gerade das Buch aus der Tasche genommen, da kam so ein barfüßiger Mensch auf mich zugeschossen und sagte: "Oh, schmeiß grad weg den Schmarren." Ja, meine Freunde waren ganz begeistert, waren außer sich vor Lachen, ja, weil sie schon eh nicht so viel Verständnis für mein Hobby haben. Aber das hat dem Ganzen noch die Krone aufgesessen. Wir lachen heute noch herzlich gern darüber und denken an diesen Moment gerne zurück. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Zum einen, weil ich sie einfach gut finde und immer wieder gerne erzähle. Ich finde sie einfach zum Schmunzeln. Aber zum anderen auch, weil ich gerade diesen barfüßigen Sokrates in Erinnerung kam, als ich den Predigttext gelesen habe. Das, was er mir nämlich eigentlich sagen wollte, war, man braucht gar keine Bücher lesen, außer Sokrates und vielleicht noch Umberto Eco. Das war so seine Überzeugung. Sokrates und vielleicht noch Umberto Eco. Und dieser Mann, der hat offenbar genau damit auch ernst gemacht. Er wollte sich an Sokrates ein Vorbild nehmen. Barfuß und in ganz einfacher Kleidung lief er durch Florenz und suchte sich Leute, mit denen er über Philosophie diskutieren kann. Genau so wie Sokrates sein Vorbild das etwa 2500 Jahre früher getan hat. Ich kann mir vorstellen, dass der Evangelist Matthäus an diesem Menschen seine wahre Freude gehabt hätte. Ihm erscheint das nämlich unbedingt nötig. Wer als Christ leben will, der soll auch mit anderen das Gespräch über Christus suchen und der soll sich auch an Christus ein Vorbild nehmen, so wie dieser barfüßige Österreicher sich an seinem Sokrates ein Vorbild genommen hat. Ich lese den Text, über den ich heute spreche. Er steht in Lukas 9, die Verse 35 bis 10, Vers 10. Nee, Matthäus 9, Vers 35, ich habe es hier falsch stehen. Matthäus 9, Vers 35 bis 10, Vers 10. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: "Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden." Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: "Geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Steckt nicht Gold, Silber und Kupfermünzen in euren Gürtel. Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Als dieser barfüßige Sokrates in Florenz auf mich zugeschossen kam, da dachte ich, der gehört ihr irgendwie nicht in diese Zeit. Der ist falsch in diesem Jahrhundert oder in diesem Jahrtausend. So ein Mensch mag in der Antike viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, aber in unserer Zeit, ich habe den für seltsam gehalten. Inzwischen finde ich es schade, dass ich mich nicht länger mit ihm unterhalten habe. Ich glaube, das wäre ein interessantes Gespräch gewesen. Ich glaube, ich hätte von ihm eine ganze Menge lernen können. Was ging gerade in Ihnen vor, als Sie diesen Text hier gelesen und gehört haben? Was habt ihr gedacht, als wir das gelesen haben? Das ist doch ganz schön fern, oder nicht? Was kann der Text denn mit uns zu tun haben? Passt der überhaupt in unsere Zeit, in unser Leben? Bekommen wir heute wohl gesagt, dass wir alle ärmer sein sollten, dass wir eigentlich gar nichts besitzen sollten als Christen? Oder erwartet ihr genau das Gegenteil von dieser Predigt? Wird auch in dieser Predigt wieder die radikale Herausforderung der Mission heruntergespielt? Was erwartet ihr euch von einer Predigt zu diesem Text? Kann sie uns in unserer Gegenwart überhaupt erreichen? Ich bin gespannt. Zuerst einmal stelle ich fest, dieser Text ist wirklich unserer Zeit fern. Schon die Väter der Kirche, die Autoritäten in der Kirche in den ersten Jahrhunderten, die fremdelten mit diesem Abschnitt. Dass hier so viel davon die Rede ist, dass Jünger Wunder tun sollen, das befremdete sie schon. Sie hatten den Eindruck, dass Wunder doch vor allem Tricks sind, mit denen man andere Menschen täuschen will. Jetzt wird in den Evangelien ja so viel davon erzählt, dass Jesus Christus Wunder getan hat und gerade auch, dass er Menschen geheilt hat. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Der hat damit Aufsehen erregt, weil er Menschen geheilt hat. Das können die ersten Christen ja gar nicht sich so ausgedacht haben und erfunden haben. Wer hätte ihnen das dann glauben sollen, wenn Jesus nicht wirklich diesen Ruf gehabt hätte? Und offenbar haben auch die ersten Christen das noch so erlebt. Die Erzählungen der Bibel, die sind so frisch, lebendig und die atmen diesen Geist. Da sind Menschen überrascht davon, dass sie auf einmal dieselben Wunder vollbringen können, die Jesus auch vollbracht hat. Aber schon die Christen so im 2. und 3. Jahrhundert, denen war das suspekt. Wie? Wir sollen Wunder tun? Da war schon so eine deutliche Distanz zu spüren. Auch als Matthäus sein Evangelium aufgeschrieben hat und diesen Abschnitt aufgeschrieben hat, da war auch schon eine Distanz zu spüren. Jesus forderte seine Jünger auf, nur zu den Schafen Israels zu gehen. Ja, nicht zu den Heiden, auch nicht in die Stadt der Samariter. Da sollt ihr nicht hingehen. Jesus fühlte sich vor allem zu den Juden gesandt und auch die Apostel, selber Juden, haben sich vor allem unter ihren jüdischen Geschwistern bewegt und ihnen von dem Messias Jesus Christus erzählt. Dass das Evangelium wirklich allen Menschen gilt, das haben Christen so richtig eigentlich erst so um 45 nach Christus, also 15 Jahre nach Jesus, entdeckt. Für Matthäus und seine Leser war es darum schon fremd, dass die Jünger nur zu Juden gehen sollten. Für ihn war das selbstverständlich, dass gerade auch die Heiden eingeladen sind, Christus kennenzulernen. Vor allem spüre ich aber heute so eine Distanz, wenn ich lese, was für einen Lebensstil Jesus seinen Jüngern hier mit auf den Weg gibt. Keine Schuhe, kein Ersatzhemd. Kein Wanderstab, mit dem man sich gegen Räuber hätte verteidigen können. Nimmt auch kein Geld mit. Das hat Jesus selber so gelebt. Und auch unter den ersten Christen gab es einige, die das tatsächlich so gelebt haben, die sich an seinem Lebensstil ein Vorbild genommen haben. Wanderprediger, die sind wie Jesus selbst von Ort zu Ort unterwegs gewesen und haben den Menschen gesagt, Gottes Herrschaft ist nahe herbeigekommen. Solche Wanderprediger gab es bis in das zweite Jahrhundert hinein. Für Matthäus gehörten die noch zum ganz normalen Bild der Gemeinde, die gehörten mit dazu. Es gab natürlich auch viel mehr sesshafte Christen, aber immer wieder machten sich Menschen auf den Weg und zogen los, um dann unterwegs von Jesus Christus zu predigen. Wir spüren, wie weit wir von dieser Zeit entfernt sind. Selbst wenn sich heute jemand von uns auf den Weg machen würde und sagt, ich ziehe auch mal los und gehe auf die Marktplätze und predige davon Christus, ich glaube, er würde damit nur so ein müdes, mitleidiges Kopfschütteln ernten. Was hat Menschen dazu bewegt, alles hinter sich zu lassen und als Prediger ohne Hab und Gut durch das Land zu ziehen? Wie kommt man darauf? Ich glaube, an dieser Stelle sind die Christen von damals und wir uns gar nicht mehr so fern. Da sind wir nah beieinander. Diese Menschen wurden von der Hoffnung getrieben, dass Gott seine Herrschaft aufrichten wird. Diese Sehnsucht, die sich damit verbindet und die schon seit Jahrhunderten in Juda lebte, die hat durch Jesu Predigt und vor allem dadurch, dass Jesus Christus auferstanden ist, neues Futter bekommen. Die Welt kann anders werden und sie wird auch anders werden, ganz anders, als wir sie kennen, wenn Jesus Christus wiederkehrt und die Welt an ihr gutes Ende führt. Und getrieben von dieser Hoffnung haben Menschen ihren Besitz zurückgelassen, um allen davon zu erzählen. Was ist schon all mein Besitz verglichen mit Gottes neuer Welt? Für die ersten Christen war das ganz präsent. Jesus Christus hat das gepredigt. Gottes Herrschaft ist nahe herbeigekommen. Alle Sehnsüchte nach Frieden, Gerechtigkeit, auch nach Wohlstand, die werden bald erfüllt werden. Dafür hat sich Christus sogar hinrichten lassen. So wichtig war ihm das. Und dann ist er auferstanden und zum Himmel aufgefahren. Und jetzt wird er von dort zurückkehren und Gottes Herrschaft bringen. Und zwar bald. Damit haben die Menschen ganz fest gerechnet. Vollkommen klar, sie haben ja Jesus selber noch gesehen, als Auferstandene, einige von ihnen. Und als Jesus dann 20 Jahre später noch nicht wiedergekehrt war, waren die ersten Christen verunsichert. Ja, unsere Freunde, unsere Familien, die sind verstorben und Jesus ist immer noch nicht zurückgekommen. Was ist jetzt mit denen? Sind die doch nicht dabei? Paulus nimmt sich zum Beispiel dieser Fragen im 1. Thessalonicher Brief an. Als dann Matthäus sein Evangelium schrieb, waren 50 Jahre vergangen und man hat sich daran gewöhnt, dass es wohl doch noch etwas dauert. Aber dafür haben die Menschen erlebt, dass Gottes Geist unter ihnen wirkt, dass er da ist, dass Christus immer noch unter ihnen lebendig ist. Sie haben festgestellt, Gottes Herrschaft ist ja schon angebrochen. Da hat ja schon was angefangen, da keimt schon etwas. 1980 Jahre später rechne ich nicht mehr damit, dass Jesus Christus wirklich bald wiederkommt. Ich spüre da so eine Distanz zu dieser Naherwartung der ersten Christen. Ich habe für morgen Urlaub gebucht und ich rechne auch damit, dass wir den antreten werden. Und trotzdem ist diese Hoffnung der Kern meines Glaubens. Das steht über viele Jahrhunderte im Zentrum dessen, worauf Christen vertrauen und was wir zu erzählen haben. Gottes Herrschaft kommt. Sie bricht schon an. Da keimt etwas und das drängt darauf, groß zu werden. Das steckt uns vielleicht nicht so in den Knochen wie den Menschen, die Jesus Christus noch live erlebt haben, die ihn zum Teil als Auferstandener gesehen haben. Und ich glaube, das kann man auch von uns nicht erwarten. Aber gerade das ist auch eine Chance, weil wir nicht so sehr darauf schauen, wann Christus denn endlich wiederkommt, haben wir Augen für etwas, das für die ersten Christen noch nicht so viel Bedeutung hatte. Gottes Herrschaft keimt schon, sie bricht an. Überall da, wo Menschen lieben und einander begegnen, wie Christus uns begegnet, da erfahren wir schon Gottes Herrschaft. Die Welt kann anders werden, sie wird anders werden und sie wird es auch jetzt schon. Immer wieder können wir davon etwas sehen. Diese Hoffnung und die Sehnsucht, davon mehr zu erleben, das hält mich in Bewegung. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jetzt spüre ich wieder so eine Distanz zu diesem Text. Wenn ich durch unsere schöne Spielstraße spaziere und über die Buchenhecken hinweg die Nachbarn freundlich grüße, dann kommt mir dieser Gedanke so überhaupt nicht. Die meisten Menschen erscheinen mir nicht müde und erschöpft wie Schafe. Aber die Menschen, die Jesus in den Städten und Dörfern antrifft, sind geplagt, sie sind niedergeschlagen und es geht Jesus an die Nieren, wie es ihnen geht. So ist der griechische Text hier wirklich wörtlich zu übersetzen. Es dreht ihm die Eingeweide um. Ja, vielleicht geht es vielen Menschen in unserer schönen Stadt heute besser als den Menschen in der ärmlichen Provinz Galiläa zur Zeit Jesu. Viele Menschen sind einfach fröhlich und zufrieden und ich finde das schön so. Aber wir haben auch gelernt, dass wir es für uns behalten, wenn es anders ist. Man spielt sich auch mal heile Welt vor. Es hat die Nachbarn doch nicht zu interessieren, was wirklich in mir vorgeht. Warum sollte ich sie damit belasten? Nur in persönlichen Gesprächen erfahren wir vielleicht, was in Menschen vorgeht, die eigentlich sehr glücklich aussehen. Menschen sind einsam, fühlen sich isoliert, machen sich schwere Sorgen, können vielleicht auch nachts nicht schlafen, haben mit Ängsten zu kämpfen, stehen finanziell mit dem Rücken an der Wand, die Familie ist zerrüttet, es gibt Streit und man weiß nicht, wie es zur Versöhnung kommen soll. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet. Bittet Gott, dass Menschen da sind, die für diese Menschen ein offenes Ohr und ein weites Herz haben, sagt Jesus. Mit dem Mitleid und mit dem Gebet fängt es an. Und dann schickt er seine Jünger selbst los. Sie sollen den Menschen Anteil geben an ihrer Hoffnung. Gottes Herrschaft kommt. Ihr wisst doch, dass die Welt anders werden kann und anders wird. Erzählt bitte den Menschen davon. Ich beneide Jesus. Wie viele Menschen hat er wohl geheilt? 10, 100, 1000? Ich weiß es nicht. Wenn er einen kranken Menschen sah und Mitleid mit ihm hatte, dann hat er ihn auch geheilt. Manchmal ist von richtig großen Menschenmengen die Rede. Und darum beneide ich Jesus. Ich denke an kranke Menschen in meinem Umfeld, in meiner Familie, in der Gemeinde. Da habe ich Menschen vor Augen, deren Krankheit fasst mich an. Die finde ich richtig brutal. Und ich wünschte, wir könnten die Menschen einfach gesund beten. Hier spüre ich die Distanz zu den Ereignissen von damals besonders schmerzlich. Ich glaube, einmal, vielleicht auch zweimal, habe ich das erlebt, dass ein Mensch wirklich durch Gebet gesund geworden ist. Das war schön. Aber wenn es das gibt, dann bleibt es doch wirklich die Ausnahme. Zumindest kenne ich das aus meinem Leben so. Dass Christus und seine Jünger Menschen geheilt haben, das war ein deutliches Zeichen dafür, dass Gottes Herrschaft nahe ist. Gott will, dass Menschen gesund sind. Darum hat Christus Kranke geheilt. Das war ein Zeichen, Gottes Herrschaft ist nahe. Wofür soll ich jetzt beten, wenn ein kranker Mensch um Gebet bittet? Die Frage habe ich mir schon oft gestellt. Dafür, dass der Mensch gesund wird? Oder dafür, dass der Mensch Kraft hat, sein Schicksal zu tragen und dass Gott ihm nahe ist und Frieden schenkt? Oft habe ich tatsächlich den Eindruck, es wäre nicht fair, um Genesung zu beten. Ich wecke dadurch doch nur falsche Hoffnung. Es hilft Menschen doch oft viel mehr, wenn sie ihr Schicksal annehmen und entdecken, dass sie auch mit der Krankheit leben können. Selbst dann, wenn es eine Krankheit ist, die zum Tod führt. Wenn ein Mensch das kann, dann ist das auch schon ein Wunder. Und mein Eindruck ist, dass Menschen durch dieses Wunder tatsächlich heil werden können. Sie akzeptieren ihre Krankheit und vielleicht auch dem Tod und können damit leben. Und trotzdem beunruhigt uns Krankheit. Und das muss auch so sein. Das wäre doch schlimm, wenn wir einfach damit zurechtkämen, wie viele Menschen unter Krankheit leiden. Das muss uns bewegen. Nein, Gott will nicht, dass Menschen krank sind. Das ist nicht in seinem Sinne. Christus sendet uns so zu leben, dass Menschen heil werden. Kranke Menschen, Menschen in Einsamkeit und Isolation, Menschen, denen Ziel und Perspektive fehlen. Christus sendet uns zu Menschen, um in ihnen Mut und Zuversicht zu wecken. Jetzt komme ich noch einmal auf diesen barfüßigen Sokrates zurück. Ach, schmeiß grad weg den Schmarrn, den Satz habe ich immer noch so im Ohr. Dieser Mann hat etwas richtig gemacht. Er hat sich wirklich an seinem Vorbild ein Vorbild genommen. Auch heute schauen bestimmt wieder richtig radbegeisterte Menschen die Tour de France. Und vorher fahren sie noch gerade die Straße runter zum Happy Shop mit dem Auto, um sich ein Bier zu holen. Ja? Wird bestimmt heute passieren. Vielleicht habt ihr das schon vor und macht es jetzt doch nicht, wo ich das gesagt habe. Dieser Mann, der mir in Florenz begegnet ist, hat nicht nur von Sokrates gelesen. Und er hat auch nicht nur anderen von ihm erzählt. Er hat auch so gelebt wie Sokrates. Barfuß in der Stadt, auf den Plätzen unterwegs, da wo die Menschen sind. Und er hat versucht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Das ist authentisch. Im Grunde fordert Jesus in diesem Abschnitt von seinen Jüngern nur das. Lebt wie ich. Nehmt euch an mir ein Vorbild. Alles das, was er fordert, genauso hat er selber gelebt. Geht in die Städte und Dörfer, predigt Gottes Herrschaft, heilt kranke Menschen. Nehmt euch keine Ersatzklamotten mit auf den Weg und sorgt euch auch nicht um euer Essen. Genauso hat Jesus gelebt. Er hat so fest mit Gottes Herrschaft gerechnet, dass er sich ohne Wenn und Aber darauf verlassen hat. Wenn Gottes Herrschaft doch kommt, dann braucht man sich doch um nichts anderes Gedanken zu machen. Jesus hat so gelebt und von seinen Jüngern hat er das auch erwartet. Hier erlebe ich wieder die Distanz zu diesem Text. Die ist da. Und ich glaube, an dieser Stelle muss sie uns in Unruhe versetzen. Über die Jahrhunderte ist Christen dieser Lebensstil, dass Menschen in der Erwartung der Herrschaft Gottes auf alles verzichten, sehr fremd geworden. Es braucht heute keine radikalen Wanderprediger mehr, auf die würde vermutlich niemand hören, man würde sie nur mitleidig belächeln. Das ist einfach heute anders. Aber es gibt Menschen, die das Armutsideal beherzigen und die in Kommunitäten unter einfachsten Bedingungen zusammenleben. Und das finde ich gut. Diese Menschen stellen mit ihrem Lebensstil die Frage an uns, was brauchen wir wirklich? Was brauchen wir wirklich? Als Menschen, die mit Gott und seiner Herrschaft rechnen, was brauchen wir wirklich? An dem einfachen Lebensstil, den Jesus und seine Nachfolger gelebt haben, da wurde für jeden sofort sichtbar, die verlassen sich ja wirklich auf ihren Gott. Die rechnen ja mit dem, was die sagen. Die glauben das ja sogar. Man kann tatsächlich so leben, man kann diesem Gott, von dem sie reden, offenbar vertrauen. Die glauben das ja selber. Wo können Menschen das beobachten, dass wir auf Gott vertrauen? Hier erlebe ich die Distanz zu den ersten Nachfolgern Jesu als besonders herausfordernd. Wie glaubwürdig ist unsere Christusmission? Ist an meinem Lebensstil für andere ablesbar, dass ich Gott vertraue? Amen.